Das ist ein Podcast von Schweizer Radio Dieres. Weitere Informationen finden Sie auf www.dieres.ch.
Die Gewerkschaften verlangen wirksamere Maßnahmen gegen Lohndrückerei, zum Beispiel Mindestlöhne in Branchen ohne Gesamtarbeitsvertrag. Wirtschaftskriminalität gibt es in jedem dritten Schweizer Unternehmen und betrogen wird häufig auf der Chefetage. Wladimir Putin ist zu Gesprächen in Teheran. Dem russischen Präsidenten wird Einfluss auf die iranischen Atompläne zugetraut. Günter Grass feiert den 80. Wir feiern den wortgewaltigen Erzähler mit Schnauzpfeife und der Blechtrommel. Und 850 Millionen Menschen haben nicht genug zu essen. Der Agronom und Bohnenexperte Willi Graf arbeitet für die DEZA und erklärt im Tagesgespräch von ermutigenden Schritten im Kampf gegen den Hunger in der Welt. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Karin Britsch.
Der Schweizerische Gewerkschaftsbund fordert vom Bund wirksamere Maßnahmen, um Lohndrückerei zu bekämpfen. Sonst könnte es künftig Schwierigkeiten geben bei der Erweiterung des freien Personenverkehrs mit der EU. Ein Testfall für die Wirksamkeit der sogenannten flankierenden Maßnahmen sei die Lage auf dem Bau. Wenn es dort nicht bald einen neuen Gesamtarbeitsvertrag gebe, drohe eine Abwärtsentwicklung bei den Löhnen. In Branchen wie dem Reinigungsgewerbe, wo es keinen Gesamtarbeitsvertrag gibt, müsse auf nationaler Ebene ein Verfahren für Mindestlöhne geschaffen werden, forderte SGB-Präsident Paul Rechsteiner vor den Medien. Die Schweiz muss demnächst mit der EU verhandeln über den freien Personenverkehr mit den neuen Mitgliedsländern Bulgarien und Rumänien. Jedes dritte Schweizer Unternehmen ist in den letzten 2 Jahren Opfer von Wirtschaftsdelikten geworden. Das zeigt eine Studie, welche die Wirtschaftsprüfungsfirma PricewaterhouseCoopers durchgeführt hat. Die Studie beruht auf Selbsteinschätzungen der Firmen. Betrogen wird demnach vor allem auf der Chefetage. Jedes zweite Wirtschaftsdelikt gehe auf das Konto eines Mitglieds des oberen Kaders. Aber auch Temporärarbeiter würden überdurchschnittlich häufig betrügen. Häufig genannte Delikte seien Veruntreuung, das Fälschen der Bilanz oder Produktefälschung, Geldwäscherei und Bestechung. Im internationalen Vergleich steht die Schweiz allerdings gar nicht schlecht da. Weltweit gaben in der Umfrage über 40% der Unternehmen an, von Wirtschaftsdelikten betroffen zu sein. Bundesrat Moritz Leuenbergers sogenannte Energieinitiative ist bei Parteien und Verbänden auf ein geteiltes Echo gestoßen. Leuenberger hatte 26 Maßnahmen vorgeschlagen, um den Stromverbrauch in der Schweiz zu stabilisieren, erneuerbare Energien vermehrt zu fördern und den Verbrauch von Öl, Gas und Kohle zu senken. Der Bundesrat soll darüber noch in diesem Jahr entscheiden. Den Umweltverbänden gehen die Vorschläge zu wenig weit. Der Ausstoß von CO2 soll noch stärker gesenkt werden, um 30% bis ins Jahr 2020 fordern sie. Und auch der Stromverbrauch solle bis dann um 10% sinken. Die Wirtschaftsverbände sowie die SVP und FDP dagegen sprechen von Alarmismus. Sie wenden sich vor allem gegen die CO2-Abgabe auf Treibstoffe. Schweizer Bürgerinnen und Bürger, die im Ausland leben, haben keinen Anspruch auf Sozialhilfe, sofern sie in der Schweiz gute Chancen haben, eine Stelle zu finden. Dies hat das Bundesverwaltungsgericht im Fall einer 49-jährigen Schweizerin entschieden, die seit 18 Jahren in Jamaika lebt. Die Frau hatte bereits einmal Sozialhilfe erhalten, ein Gesuch um Verlängerung war aber abgelehnt worden. Zu Recht meint nun das Bundesverwaltungsgericht. Würde die in Jamaika arbeitslose Frau in die Schweiz zurückkehren, so hätte sie gute Chancen, hier eine Stelle zu finden. Und die Rückkehr in ihr Heimatland sei für die Frau und ihren 14-jährigen Sohn durchaus zumutbar. Die UNO-Hochkommissarin für Menschenrechte Louise Arbour fordert einen verstärkten Kampf gegen den Hunger. Wo Menschen an Hunger und Unterernährung litten, gebe es weder Gerechtigkeit noch Sicherheit, heißt es in einer Erklärung Arbours zum Welternährungstag. Nach Schätzungen der UNO-Welternährungsorganisation leiden weltweit rund 850 Millionen Menschen an Hunger. Alle 5 Sekunden sterbe aus diesem Grund ein Kind. Die Organisation weist weiter darauf hin, dass die Ressourcen auf der Welt ausreichten, um die gesamte Bevölkerung zu ernähren. In der iranischen Hauptstadt Teheran hat das Gipfeltreffen der Anrainerstaaten des Kaspischen Meeres begonnen. Dabei geht es darum, die Ansprüche auf die Ölvorräte unter dem Meer zu klären. Der russische Präsident Putin will im Rahmen des Treffens mit der iranischen Führung über das umstrittene Atomprogramm sprechen. Putin ist das erste Staatsoberhaupt einer Weltmacht, das Iran seit dem Sieg der Islamischen Revolution 1979 besucht. China hat US-Präsident Bush vor einem Treffen mit dem Dalai Lama gewarnt. Ein solches werde das Verhältnis zwischen China und den USA schwer untergraben. Das geistige Oberhaupt der Tibeter wird heute zu einer privaten Begegnung mit Präsident Bush in Washington erwartet. Morgen soll der Dalai Lama im US-Kongress für seinen Einsatz für den Frieden und die Menschenrechte geehrt werden. In Thun ist die langjährige Fernseh- und Radiomoderatorin Margrit Staub-Hadorn im Alter von 66 Jahren gestorben. Margrit Staub-Hadorn war während 4 Jahrzehnten Redaktorin und Moderatorin bei Schweizer Radio Dieres und beim Schweizer Fernsehen, wo sie unter anderem während vielen Jahren die Sendung «Humm und Lueg» moderierte. Zudem arbeitete sie als freie Autorin. Bei der Einfahrt in den neuen Lötschberg-Basistunnel ist in der Nacht die Lokomotive eines Güterzuges entgleist. Warum der Zug entgleist ist, wird untersucht. Verletzt wurde niemand. Wie die BLS meldet, bleibt der Tunnel voraussichtlich bis heute Abend gesperrt. Die Züge werden auf die alte Linie umgeleitet. Von der Sperrung betroffen ist vor allem der Güterverkehr, denn über die Lötschberg-Basisstrecke fährt bisher nur jeweils am Morgen und am Abend ein Personenzug.
Die Gewerkschaften erhöhen also den Druck. Lohndumping müsse wirksamer bekämpft werden, im Hinblick auf freien Personenverkehr mit Bulgarien und Rumänien. Und weiter: Der Ärztestopp ist keine taugliche Kostenbremse, aber wird wohl trotzdem verlängert. Russlands Präsident Putin könnte Iran von den Atomplänen abbringen, vielleicht, und falls er es überhaupt will. Polen entscheidet am Wochenende, ob Ministerpräsident Kaczynski weitermachen kann. Die Frage entzweit das Land und auch Familien. Und Günter Grass ist 80. Hardy Russ würdigt den Jahrhunderterzähler, der scheint's in der Schweiz seinem kleinen Blechtrommel zum ersten Mal begegnet ist. Stoff fürs Tagesgespräch liefert der Welternährungstag der UNO. Der Agronom Willi Graf arbeitet für die DEZA gegen den Hunger in der Welt, unter anderem mit seinem großen Wissen über Bohnen. Tagesgespräch um 13 Uhr im Ersten. Dem Schweizerischen Gewerkschaftsbund passen die Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt gar nicht. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer seien nur ungenügend vor Lohndumping geschützt. Deshalb verlangt der Gewerkschaftsbund, dass die flankierenden Massnahmen zur Personenfreizügigkeit besser umgesetzt werden. Und um seinen Forderungen mehr Gewicht zu verleihen, denkt der SGB laut über ein mögliches Referendum nach, wenn die Ausweitung der Personenfreizügigkeit auf Bulgarien und Rumänien kommt. Priscilla Imboden.
Vor 2 Wochen noch tönte es versöhnlicher rund um die Umsetzung der flankierenden Massnahmen. Gewerkschaftsbund, Arbeitgeberverband und das Staatssekretariat für Wirtschaft SECO waren sich einig, dass die Umsetzung der flankierenden Massnahmen auf gutem Weg war. Seither sei der Gewerkschaftsbund über die Bücher gegangen und habe mehrere Probleme geortet, erklärt Chefökonom Daniel Lampart.
Zum Beispiel dort, wo wir keine Mindestlöhne haben. Dort haben wir viele Verstöße in gewissen Branchen, sei es bei den Haushaltshilfen, sei es bei den kleinen Reinigungsfirmen. Dort können wir nichts gegen die Arbeitgeber tun, das führt zu einem Druck aufs Lohnniveau.
Deshalb fordern die Gewerkschaften für diese Branchen Gesamtarbeitsverträge mit verbindlichen Mindestlöhnen. Der Bundesrat kann solche für Branchen festlegen, wo die Löhne nachweislich wegen der Personenfreizügigkeit unter Druck kommen. Außerdem sei die Situation bei den Temporärfirmen noch immer heikel.
Wir fordern dort, dass man bei den Temporären jetzt endlich durchgreift. Dort bezahlt jeder Dritte im Baunebengewerbe zu wenig Lohn. Diejenigen muss man jetzt vom Markt nehmen.
Trotz dieser Verstöße habe das Staatssekretariat für Wirtschaft keiner Temporärfirma die Bewilligung entzogen, kritisiert Daniel Lampart. Die Temporärbranche würde scharf kontrolliert, entgegnet Serge Gaillard, Direktor des Bereiches Arbeit beim SECO, und müsse bei Verstößen mit happigen Bußen rechnen.
Damit aber die Bewilligung entzogen wird, müssen sie wiederholt verstoßen haben, denn mit einem Bewilligungsentzug wird ihre Existenzgrundlage zerstört. Bisher sind noch keine Anzeigen bei uns eingetroffen, die den Bewilligungsentzug gerechtfertigt hätten.
Die Gewerkschaften nutzen die Gunst der Stunde, um sich Gehör zu verschaffen. Die 3. Abstimmung zu den bilateralen Verträgen mit der EU steht bevor. Die letzten beiden Male habe das Volk den Verträgen zugestimmt, dies auch wegen der Unterstützung der Gewerkschaften, erklärt Paul Rechsteiner, Präsident des Gewerkschaftsbundes. Nächstes Jahr geht es um die Ausdehnung der Personenfreizügigkeit auf Rumänien und Bulgarien. Die Schweizer Demokraten und die AUNS haben das Referendum angedroht. Wie sich die Gewerkschaften positionieren werden, sei noch offen, sagt Paul Rechsteiner.
Wir werden im nächsten Frühjahr bilanzieren, wie weit ist es. Allem voran wird entscheidend sein, wie es auf dem Bau weitergeht, wenn hier wieder ein tragfähiger Vertrag entsteht, der die Löhne und die Arbeitsbedingungen absichert. Das ist eine zentrale Sache in einer sehr gefährdeten Branche. Dann ist schon vieles gewonnen.
Der Arbeitskampf in der Baubranche und die Kritik der Gewerkschaften an der Umsetzung der flankierenden Massnahmen wird von Politik, Verwaltung und Wirtschaft aufmerksam beobachtet. Falls die Schweiz die Ausdehnung der Personenfreizügigkeit auf Rumänien und Bulgarien ablehnt, wären sämtliche bilateralen Verträge mit der EU gefährdet.
Im Sommer läuft in der Schweiz der Zulassungsstopp für Ärztinnen und Ärzte ab. Dieser wurde einst eingeführt, um eine Ärzteschwemme zu vermeiden und die Kosten im Gesundheitswesen zu drosseln. Der Ärztestopp gilt inzwischen als untaugliche Massnahme. Man solle ihn nicht mehr verlängern, tönt's von allen Seiten. Auch in der Kommission des Ständerates, die im Moment die politische Debatte vorbereitet. Trotz allem dürfte der ungeliebte Ärztestopp noch einmal verlängert werden. Gabi Sölschi.
Seit gut 5 Jahren gilt der Zulassungsstopp für Ärzte. Im Prinzip sollte also die Zahl praktizierender Ärzte stabil bleiben. Sie steigt aber munter weiter an, denn die Kantone bewilligen viele Ausnahmen. Der Ärztestopp bringe nichts, bilanziert deshalb der Präsident der Ärzteverbindung FMH. Umgekehrt diskriminiere er die Jungärzte.
Das ist für den Nachwuchs der Ärzteschaft wirklich ganz, ganz problematisch. Also diese Maßnahme ist für uns eine ungeeignete Maßnahme.
Und gehöre aufgehoben. Das finden auch Parlamentarier aller Couleur. Gestern beriet deshalb die zuständige Ständeratskommission über eine andere Möglichkeit, die Gesundheitskosten einzudämmen. Zur Diskussion steht, die freie Arztwahl einzuschränken. Die Frage ist nur, nach welchen Kriterien? Verschiedenste Modelle liegen auf dem Tisch. Dabei lassen sich 2 Hauptstoßrichtungen herausschälen. Die einen möchten die freie Arztwahl für die Spezialärzte aufheben. Grundversicherte Patientinnen und Patienten könnten also nur noch jene Spezialisten auswählen, die auf der Liste ihrer Krankenkasse aufgeführt sind. Bei den Hausärzten und Allgemeinpraktikerinnen hingegen gelte weiterhin die freie Arztwahl. FDP-Bundesrat Pascal Couchepin plädiert für dieses Modell und seine Parteikollegin Trix Heberlein stärkt ihm den Rücken.
Ich denke, das wäre eine realistische Möglichkeit.
Die andere Seite setzt auf Ärztenetzwerke. Die Idee dahinter, Patienten sollen ein Netzwerk oder eine Gruppenpraxis auswählen und sich im Krankheitsfall immer zuerst dort melden. Die Patienten könnten also nicht mehr zulasten der Grundversicherung von einem teuren Spezialarzt zum nächsten wandern, was Kosten spart. Für Spezialärzte würde so der Druck steigen, sich einem Ärztenetzwerk anzuschließen, was ebenfalls Kosten spart, weil sich die Ärzte so die teuren Apparaturen teilen. Die Ärzteverbindung FMH möchte eher in diese Richtung gehen, wenn auch zaghaft. Und die Kommission scheint ebenfalls dazu zu neigen, sagte deren Präsidentin Erika Forster nach der gestrigen Sitzung.
Heute zumindest hatte ich den Eindruck, dass die Kommission sich eher dafür aussprechen wird, dass man diese Netzwerke bevorzugen möchte.
Doch bei beiden Modellen sitzt der Teufel im Detail. Bei den Ärztenetzwerken müssen erst die Kriterien definiert werden. Gilt bereits als Netzwerk, wenn 4 Ärzte in ihrer Einzelpraxis weiterarbeiten und sich nur gegenseitig die Patienten zuweisen? Und was passiert mit den Ärzten in abgelegenen Tälern? Auch das erste Modell wirft Fragen auf. Wenn die Kassen weiterhin alle Hausärzte unter Vertrag nehmen müssen, die Spezialisten aber abweisen dürfen, so stellt sich die Frage, ob ein Facharzt für innere Medizin mit Hausarzttätigkeit nun als Hausarzt oder als Spezialist gilt. Zudem, so sagt SP-Ständerätin Simonetta Sommaruga, sei ihr unklar, nach welchen Kriterien denn die Kassen die Spezialisten auswählen würden.
Hier fehlen mir bis heute Angaben, wie sie eine solche Auswahl treffen würden. Über Qualitätskriterien haben die Krankenversicherer nie etwas verlauten lassen.
Solche Details werden also die Kommission und später das Parlament noch eine Weile beschäftigen. Doch der heute geltende Ärztestopp läuft im nächsten Sommer aus. Eine dumme Situation, sagt CVP-Ständerat Durchschwaller.
Ich kann mir kaum vorstellen, dass wir zu einer definitiven Lösung gelangen bis nächsten Juli 2008.
Also wird vermutlich genau das eintreten, was alle Seiten verhindern wollten, nämlich, dass der ungeliebte Ärztestopp doch nochmals verlängert wird.
Seit Josef Stalin 1943 hat kein Staatsoberhaupt aus Moskau mehr den Iran besucht. Das Verhältnis der beiden Staaten war angespannt. Doch in jüngster Zeit ist die Beziehung fast herzlich geworden. Die wirtschaftliche und politische Zusammenarbeit ist eng wie nie zuvor. Wladimir Putin, der heute früh zur Visite in Teheran eingetroffen ist, wird als Verbündeter empfangen. Und darum trauen viele einzig dem russischen Präsidenten zu, dass er den Iran von seinen Atomplänen abbringen kann. Fragt sich allerdings, ob Putin das wirklich will. Fredrik Steiger berichtet.
Unmittelbar vor seiner Abreise in den Iran gab sich Russlands Präsident Wladimir Putin einmal mehr als unerschrockener Staatsführer. Er werde gefragt, ob er wegen der Warnungen vor Attentaten auf ihn seinen historischen Besuch in Teheran absage. Selbstverständlich werde er das nicht tun. Im Übrigen habe er Wichtiges zu besprechen mit der iranischen Führung. Schließlich wolle Russland den Weg für eine friedliche Beilegung des Atomkonflikts bereiten. Allerdings bestehen erhebliche Zweifel daran, ob Putin wirklich Druck auf den Iran ausüben will. Angesichts ihrer gegenwärtigen anti-westlichen und vor allem anti-amerikanischen Politik gibt es nämlich durchaus Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Regimen in Moskau und Teheran. Darauf verweist zum Beispiel der am Genfer Institut des Hautes Études Internationales lehrende iranischstämmige Professor Mohamed Reza Jalili.
L'Iran n'ayant aucune relation proche avec les grands pays occidentaux, se réfugie un peu auprès de la...
Zum einen verschanze sich der Iran, der zurzeit zu keinem westlichen Land gute Beziehungen habe, gerne hinter Russland, das bisher im UNO-Sicherheitsrat auch wirklich harte Sanktionen gegen den Mullah-Staat verhindert habe. Auf der anderen Seite benutze Moskau Teheran bei seinem Muskelspiel gegenüber Washington. Hinzu komme, dass sich der wirtschaftliche Austausch zwischen den beiden Staaten in den letzten Jahren intensiviert habe. So ist der Iran heute der wichtigste Kunde für russische Atomtechnologie. Offen ist, ob das bilaterale Atomgeschäft künftig gar noch verstärkt gepflegt oder aber von russischer Seite zurückgefahren wird. Für Letzteres spräche, so Professor Jalili, dass auch in Russland die Angst vor einer möglichen iranischen Atombombe zunehme. Man dürfe nicht vergessen, dass sich die USA geografisch weit entfernt vom Iran befänden, dass aber Moskau für eine atombestückte iranische Mittelstreckenrakete durchaus erreichbar wäre. Nicht zuletzt aus diesem Grund habe Russland bislang zumindest milde Sanktionen gegen den Iran mitgetragen. Dazu komme die russische Sorge, dass sich im Nahen Osten weitere, eher den Amerikanern nahestehende Länder Atomwaffen beschaffen könnten, etwa Saudi-Arabien, Ägypten oder die Türkei. Iran-Kenner Jalili glaubt aber nicht daran, dass sich das iranische Regime allein durch gutes Zureden von Putin vom Atombombenbau abhalten lasse. Gleichwohl könnte Putins Teheran-Besuch bedeutsam sein. Vielleicht gelinge es dem russischen Staatschef immerhin, den Mullahs glaubhaft zu machen, dass die Gefahr eines amerikanischen Luftangriffes ernst zu nehmen sei, falls sie nicht bald einlenkten. Denn noch werde, so Jalili, das Risiko, attackiert zu werden, in Teheran entschieden unterschätzt.
Am nächsten Wochenende wählt nicht nur die Schweiz, auch in Polen gehen die Stimmberechtigten an die Urne. Sie entscheiden darüber, ob Ministerpräsident Jarosław Kaczynski weiter regieren kann oder nicht. Der hat im Sommer seine zwei Koalitionspartner aus dem Kabinett gekippt und damit seine Mehrheit verloren. An Kaczynski, der auch Chef der Partei Recht und Gerechtigkeit ist, scheiden sich die Geister. Die einen sehen in ihm den Retter des wahren Polen, die anderen halten ihn für einen reaktionären Eiferer. Und manchmal geht dieser Riss quer durch die Familie. Ursula Hürzele mit einem Beispiel aus Warschau.
Die Barankas sind eine ganz normale Mittelstandsfamilie. Vater, Mutter, zwei erwachsene Kinder. Sie wohnen in Ursynów im Süden Warschaus, dort, wo es zwischen den Wohnblocks viel Grün gibt und genug Auslauf für den Hund. Es gehe ihnen gut, sagt Anka, die Frau, und ihr Mann Andrzej nickt. Beide arbeiten, sie bei einer privaten Fernsehanstalt, er als selbstständiger Konstrukteur. Eigentlich wollte ich Sie fragen, wie sich Ihr Leben seit dem EU-Beitritt verändert hat, doch plötzlich geht es nur noch um die Wahl. Den Anstoß dazu hat Sophia gegeben, die Tochter. Sie ist eben von einer Indienreise zurückgekehrt und hofft nun, dass die bisherige Regierung abgewählt wird.
Myślę, że uważają, że Kaczyński to jest kilka kroków do tyłu i że to jest zbyt konserwatywny polityk.
Jarosław Kaczyński und seine Partei, sagt Sophia, seien für junge Leute viel zu konservativ, zu rückwärts gewandt. Die vermittelten im Ausland ein Bild von Polen, das mit ihrem eigenen überhaupt nicht übereinstimme. Intolerant sei ihr Land geworden, klagt die Studentin. In den Schulen dürften kritische Gruppierungen nicht mehr auftreten, Homosexuelle würden geächtet, alles, was irgendwie alternativ oder links sei, gelte als gefährlich. Kurzum, Kaczyński habe das Land gespalten. Überhaupt nicht, widerspricht der Vater. Sicher, es werde jetzt heftiger diskutiert als früher, aber doch nur, weil die Rechts- und Gerechtigkeitspartei versuche, Polen wieder eine Art nationale Identität zu geben. Und das sei gut.
Kaczyński ma przekonanie do tego, co robi.
Kaczyński ist überzeugt von dem, was er macht, sagt Andrzej. Er habe eine Vision von Polen und schädlich für die EU sei das sicher nicht. Von wegen, konnte die Tochter.
Natomiast nie sądzę, żeby to wynikało z zaproszenia pana Kaczyńskiego.
Podkreślić, że to wynika z niezrozumienia.
Du verstehst das nicht, feigst der Vater. So geht es hin und her. Wie immer lacht die Mutter. Sie steht auf der Seite von Sophia. Der Sohn, der an diesem Abend fehlt, unterstützt normalerweise den Vater. Für Jarosław Kaczyński sind das sichere zwei Stimmen. Denn anders als die Männer der Familie wissen die Frauen noch nicht so recht, wen sie wählen sollen. Vielleicht die linksdemokratische Allianz, meint die Tochter. Vielleicht die liberale Bürgerplattform, sagt die Mutter. Oder gar niemanden. Denn eigentlich hat Anka die Nase voll von der Politik. Der Alltag im Kapitalismus sei anstrengend genug, findet sie. Zwar boome die Wirtschaft, aber das habe seinen Preis.
Poza tym, no, kapitalizm w jego wczesnej wersji jest bardzo drapieżny.
Wir alle arbeiten sehr viel und haben kaum mehr Zeit für uns selbst. Und dann sehe ich natürlich all die jungen Leute, die nach Warschau kommen. Die verdienen nicht schlecht und trotzdem haben sie keine Chance, eine eigene Wohnung zu kaufen.
Nie mają najmniejszej szansy w tej chwili, żeby kupić mieszkanie. To jest po prostu niemożliwe.
Die Barankas haben da mehr Glück gehabt. Sie haben ihre kleine 4,5-Zimmer-Wohnung noch gekauft, bevor die Preise gestiegen sind. Trotzdem, große Sprünge machen können auch sie nicht. Ein Auto zum Beispiel liegt nicht drin, doch das stört nur die Kinder. Wir sind zufrieden, sagt Andrzej. Und das Wichtigste sei doch immer noch eine intakte Familie. Dann steht er auf. Der Hund muss raus. Schließlich hat er im Nebenzimmer nun lange genug gewartet.
Zu Ruhm, ja zu Weltruhm kam er als 30-Jähriger mit dem Roman «Die Blechtrommel». Heute wird er 80 Jahre, Günter Grass. Der deutsche Schriftsteller, Nobelpreisträger für Literatur des Jahres 1999, hat letztes Jahr für heftige Debatten gesorgt. In seinem jüngsten Buch «Beim Häuten der Zwiebel» gesteht er, dass er als 17-Jähriger bei der Waffen-SS gedient habe. Ob freiwillig oder nicht, darüber streitet Grass sich zurzeit noch mit seinem Biografen. Wie auch immer dieser Streit ausgehen wird, einmal mehr beweist der 80-Jährige seine Streitlust, die ihn schon so oft zum Mittelpunkt öffentlicher Debatten gemacht hat. Hardy Roos.
Günter Grass, der mit Schnauz und Pfeife, der letztes Jahr gestanden hat, dass er damals als Halbwüchsiger in der Waffen-SS war. Günter Grass, der damals Wahlkampf gemacht hat für Willy Brandt und für die SPD. Günter Grass, der damals dagegen war, dass sich die Bundesrepublik Deutschland ein Schnäppchen namens DDR unter den Nagel reißt. Dieser Günter Grass wird heute 80. Günter Grass, der damals nach dem Bau der Mauer lautstark gegen die Diktatur der DDR protestiert hat. Der damals aus der SPD wieder ausgetreten ist, weil seine Partei die Verschärfungen im Asylgesetz unterstützte. Auch dieser Günter Grass wird heute 80. Und dabei geht ein anderer Günter Grass beinahe vergessen, der Nobelpreisträger für Literatur. Auch in seinem literarischen Werk bleibt Grass der Zeitgenosse und seine Zeitzeugenschaft bleibt immer eng verbunden mit seiner Fabulierlust. Seine Romane und Erzählungen gehen allesamt aus seiner Zeit hervor, aus unserer Zeit also. Aus einer Zeit etwa des drohenden Untergangs, wie im Roman Die Rettin, wo er von der Vernichtung unserer Heimstatt der Erde erzählt. Aus einer Zeit etwa des drohenden Vergessens, wie in der Erzählung Im Krebsgang, wo er von Kriegsopfern unter der deutschen Zivilbevölkerung berichtet, weil für ihn menschliches Leid immer menschliches Leid bleibt, Nationalität hin oder her. Auch dieser Günter Grass wird 80 heute, der Schöpfer des Jahrhundertromans Die Blechtrommel. In seinem großen Wurf, erschienen 1959, begegnen wir Oskar Mazerat, dem Zwerg, und in seinen Geschichten begegnen wir einem halben Jahrhundert deutscher, ja europäischer Geschichte. Was für ein Fest der Sprache, was für Bilder und Szenen, die uns im Mark treffen, im Mark unseres Fantasierens und unseres Empfindens. Auch in seinem jüngsten Buch «Beim Häuten der Zwiebel» begegnen wir dem Erzähler Grass. So, wenn er sich an seine Zeit in der Schweiz erinnert. An Lenzburg, genau, wo seine damalige Liebe und spätere Ehefrau herstammte. Und wo er, jung und noch kein Schriftsteller, einmal einem kleinen Buben begegnete mit Folgen.
Jedenfalls war die Familienrunde um den Kaffeetisch noch ganz und gar teils Schriftdeutsch, teils Schweizerdeutsch in Wechselreden verstrickt, als ein Knabe, etwa dreijährig, behängt mit einer Kindertrommel, das verrauchte Wohnzimmer betrat und mit hölzernen Stöcken auf das runde Blech einschlug. Er schlug zwei rechts, eins links. Dabei missachtete er die versammelten Erwachsenen, durchquerte den Raum, umrundete wiederholt die Tischgesellschaft, trommelte dabei unentwegt. Er war weder durch angebotene Schokolade noch von albernen Zurufen zu beirren, sah aus, als durchschaue er alles und jeden, machte plötzlich kehrt und verließ auf gleichem Weg das Zimmer. Ein Auftritt mit Nachhall.
Günter Grass über einen kleinen Trommler damals in Lenzburg. Bleibt nachzutragen, dass die Schweizer Ehe nicht von Dauer war, dass ihr Günter Grass aber ein Hochzeitsgeschenk verdankt, dem er bis heute die Treue hält. Es ist seine Olivetti. Auf dieser inzwischen ganz antiken Schreibmaschine schreibt er bis heute und wird er, so hoffen wir doch sehr, noch lange, lange weiterschreiben.
Hadi, du hast zum 80. von Günter Grass, und zu Günter Grass gibt's online ein Dossier, deres.ch.